Selbstverständlich Politik. Podcast zur politischen Bildung vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Lübeck FM, hier bei der 14. Regionalkonferenz Rechtsextremismus und Demokratiestärkung in diesem Jahr in Lübeck. Sie ist zu Gast bei der 3. Demokratiekonferenz der Partnerschaft für Demokratie der Hansestadt Lübeck. Mein Name ist Marc Sauer. Ich bin vom Verein Miteinander Leben und gehöre ins Organisationsteam der Regionalkonferenz Rechtsextremismus und Demokratiestärkung. Und ich habe heute die Aufgabe, Sie so ein bisschen durch unseren Tag hier zu begleiten. Die Regionalkonferenz Rechtsextremismus und Demokratiestärkung, die gibt es schon recht lange, die gibt es schon seit 2012. Da geht es in vielerlei Hinsicht um die Themen, klar, Rechtsextremismus, Demokratie, Demokratiestärkung, alles, was damit zusammenhängt. Es ist eine Konferenz, die einerseits viel Wissen vermittelt in Workshops, die andererseits aber auch Vernetzung bietet. Vernetzung insbesondere für Menschen aus der Zivilgesellschaft, aber auch aus Verwaltung, aus Kirchen, aus hauptamtlichen Institutionen, die sich gegen Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft engagieren wollen und auch schon engagieren. Für diese Menschen ist diese Regionalkonferenz immer eine jährliche Plattform des Austausches. Man erfährt viel, was im Bereich Rechtsextremismus sich entwickelt. Man erfährt aber auch viel über gute Projekte, die dagegen arbeiten. Man erfährt auch sehr viel über Hintergründe zum Rechtsextremismus und zur Demokratiefeindlichkeit, auch natürlich zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, dass man dann in die eigene Arbeit vor Ort immer sehr gut integrieren kann. Ich möchte heute ein bisschen in dieser Sendung diese Regionalkonferenz begleiten und werde mich hier, wir sind hier in der Baltikschule in Lübeck, im Stadtteil Buntekuh, durch die Workshops, durch das Forum immer wieder so reinhören, was passiert hier heute an diesem Tag. Dazu werde ich auch sicherlich wieder Gäste der Regionalkonferenz interviewen, sofern sie sich von mir interviewen lassen wollen. Und ich hoffe auch, dass wir in einem der insgesamt 6 Workshops, die hier geplant sind, auch mal reinhören können, wenn das uns erlaubt wird. Das müssen wir ja immer ein bisschen abfragen. Und ich schaue mich jetzt schon am Anfang der Regionalkonferenz einmal um. Und tatsächlich, ich habe hier schon gleich vielleicht eine erste Interviewpartnerin. Es ist Saskia vom regionalen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus in Lübeck. Sie gehört auch zum Organisationsteam. Guten Morgen, Saskia.
Ja, guten Morgen, Marc.
Ihr seid hier ordentlich am Vorbereiten. Die 14. Regionalkonferenz, warst ja im letzten Jahr in der Sendung auch, glaube ich, schon dabei, bei der 13. im Park der Heide. Wie ist das immer so, wenn so eine Regionalkonferenz beginnt? Ist das alles so, komme ich jetzt gerade ungelegen und denke, jetzt fragt er mich und ich muss noch was tun?
Ja, genau. Du hast ja gesehen, ich habe gleich erstmal auf die Uhr geguckt, weil um 9.15 Uhr ist gleich mal Check, weil leider ist unser Referent, Eingangsreferent, erkrankt. Jetzt müssen wir ganz schnell umswitchen und alles über Zoom und digital machen. Dafür brauchen wir natürlich jetzt noch einen Check. Und das sind so die Sachen, mit denen man dann eben rechnen muss bei solchen Konferenzen. Es passieren immer unvorhergesehene Sachen und dann muss man schnell irgendwie damit klarkommen und umgehen. Und ja, aber es ist auch positiver Stress und wir haben eine hohe Anmeldezahl. Das ist irgendwie cool, dass viele Leute kommen. Und ich freue mich trotzdem.
Das ist eine lebendige Konferenz, in jeglicher Hinsicht.
In jeglicher Hinsicht, ja, das kann man sagen.
Aber ihr vom regionalen Beratungsteam, ihr seid nicht nur organisatorisch unterwegs, ihr seid auch hier heute aktiv mit Wissensvermittlung in Workshops.
Tatsächlich nicht dieses Mal.
Ah.
Ja, das ist auch Premiere. Weil oft machen wir selber ein Workshop-Angebot. Aber in dieser Kombination mit der Kooperation mit der Demokratiekonferenz hier in Lübeck und der Partnerschaft für Demokratie gab es einfach so viele Themen, die auch selber aus der Lübecker Stadtgesellschaft heraus organisiert worden sind, dass am Ende wir fast zu viele Themen hatten und wir das dann auch so ein bisschen überlassen haben, einigen hier aus Lübeck solche Sachen zu organisieren.
Das zeichnet dann aber auch die Regionalkonferenz auf, dass sie auch ganz klar Bedarf aufnimmt,
auf jeden
die
Fall.
Von uns herangetragen
wird. Auf jeden Fall, genau.
Ja, dann will ich nicht weiter stören und okay. Es geht ja gleich los.
Alles Dankeschön. Klar, ciao.
Ich bin mal ein bisschen weitergegangen. Ich bin jetzt hier an einem Klassenraum. Das muss man sich halt so vorstellen, dass die Workshops hier in der Schule immer in Klassenräumen durchgeführt werden und dass wir ein Forum haben und in diesem Forum, da kommt man ein, zweimal zusammen. Natürlich am Anfang, wenn es einen Input-Vortrag gibt, von dem Vortragenden, der heute da zugeschaltet werden muss. Und schaue mich hier nochmal ein bisschen für Sie um und gehe vielleicht einfach mal ganz kurz in den Klassenraum, wo da steht Workshop 1, struktureller Rassismus und Intersektionalität. Hier wird auch schon ordentlich vorbereitet. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen, Marc.
Ja, hi, grüß dich. Ich spreche hier gerade mit Sandra Rickert von der Hansestadt Lübeck, die sich hier darauf vorbereitet, einen Workshop zum Thema strukturellen Rassismus und Intersektionalität zu halten. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das tatsächlich ein Thema, das ihr aus Lübeck hier euch gewünscht und auch eingebracht habt in die Regionalkonferenz?
Ja, genau, das ist richtig, Marc. Und zwar rührt das auch daher, dass wir in der Hansestadt Lübeck einige Aktionspläne haben, unter anderem den sogenannten Aktionsplan Gleichstellung, aber auch den 10-Punkte-Aktionsplan gegen Rassismus und Diskriminierung. Und da beschäftigen wir uns von städtischer Seite aus intensiv mit verschiedenen Formen der Diskriminierung, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und natürlich auch, wie diese manchmal zusammenhängen, Stichwort Mehrfachdiskriminierung, Intersektionalität. Und daher möchten wir gerne hier ein paar dieser Pläne heute einmal vorstellen und auch die Expertise der Teilnehmerin einbinden, um vielleicht noch die ein oder anderen Punkte aufzunehmen und zu schauen, was für Sie in Lübeck wichtig ist.
Ja, das klingt ja richtig spannend. Ich hätte sonst auch gerade gefragt, für viele Hörerinnen hier bei Lübeck FM, die können vielleicht so mit einem Begriff wie Intersektionalität erstmal gar nicht so schnell was anfangen. Aber vielleicht kann mir dort ja jemand weiterhelfen. Ja, hallo, ich bin hier Marc vom Organisationsteam der Regionalkonferenz und ich berichte heute für Lübeck FM von der Regionalkonferenz. Und Sie sind?
Ich bin Drüge Broja aus Berlin.
Und Sie leiten sozusagen den Workshop heute
mit an. Genau, mit Frau Rückert und Frau Schmidtner zusammen.
Ja, das heißt, Sie sind extra angereist heute.
Genau.
Das ist ja schon spannend. Ich sprach gerade mit Sandra Rickert. Sicherlich etliche Hörer werden von uns mit so einem Begriff wie Intersektionalität nicht so schnell was anfangen können. Was ist das?
Das ist ein Begriff eigentlich schon im 19. Jahrhundert von den Schweizer Frauen in den USA geprägt ist und das bedeutet, dass verschiedene Diskriminierungsformen sich zusammen verstärken und machen noch eine andere Diskriminierungsform. Also das bedeutet nicht, dass eine Frau zum Beispiel mit anderer Hautfarbe nicht nur vom Sexismus oder nicht nur vom Rassismus getroffen ist, dass es ein sexistisches Rassismus, das sie erleben soll und das ist natürlich eine andere Diskriminierungsform. Und Intersexualität beschreibt diese verschiedenen Diskriminierungsformen und zeigt uns, wie diese Formen zusammen sich beeinflussen und zusammenhängen.
Genau. Und darüber wird heute dann auch diskutiert, ne, über solche Aspekte hier.
Genau, also das wird auch Thema sein. Wir werden zu Anfang einen Input von Frau Breuer haben. Da freuen wir uns sehr, dass sie mit ihrer Perspektive und Expertise da aus Berlin zu uns gekommen ist und da wirklich einen Input einmal zu dem Begriff Intersektionalität, den sie ja gerade beschrieben hat, uns gibt, aber auch nochmal auf strukturellen Rassismus eingeht, sprich, wie ist Rassismus in Systemen vielleicht immanent, wo steckt das drinne, ohne dass wir uns dem überhaupt bewusst sind. Da wird es Input geben. geben und dann werden wir uns, wie ich gerade schon kurz ansprach, auch gemeinsam mit den Teilnehmenden damit beschäftigen, wo erleben sie vielleicht selber oder wo beobachten sie verschiedene Formen der Diskriminierung oder des Rassismus, was meinen sie selber auch tun zu können außerhalb der Aktionspläne der Stadt, die wir ja haben, wo wir ja innerhalb der Verwaltung wirken wollen, aber auch in der gesamten Stadtgesellschaft, also wirklich nochmal gucken, was kann jeder Einzelne vielleicht tun in seiner Rolle als Vater, Mutter, Schüler, aber auch in seiner Institution, auf der Arbeit, in der Schule. Und dann wollen wir nochmal eine Ebene höher gehen und auch wirklich nochmal gucken, was ich eben ansprach, struktureller Rassismus, was gibt es da für Ideen aus dem teilnehmenden Kreis, wie man das Thema angehen könnte. Und das wollen wir natürlich auch versuchen, in unsere zukünftige Arbeit mit einzubinden.
Oh wow, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich bewege mich mal ein bisschen weiter durch die Schule, bin jetzt hier im Forum und es füllt sich tatsächlich langsam. Es kommen die ersten Gäste an. Das heißt, es wird jetzt ja ein bisschen wuselig, aber in einer angenehmen Weise. Wir sind auch im Forum der Schule, sind Infotische aufgebaut, eine Ausstellung ist aufgebaut. Ich schaue mal, ob ich vielleicht jetzt hier vor Beginn der Regionalkonferenz ein oder zwei Interviewpartner bekomme. Ich sehe hier Herr Grünwald.
Ja, hallo Marc.
Ja, hi.
Hi.
Wo bist du angereist?
Ich komme aus Mölln.
Ja, nach Lübeck gekommen zur Regionalkonferenz.
Ganz genau.
Was hat dich angesprochen zu kommen?
Das Thema bewegt mich schon 30 und 40 Jahre und in dieser Zeit erst recht.
Und was erhoffst du dir hier heute?
Ja, ich erhoffe mir, dass man die Strategien noch stärker bündelt auf die Aufgaben, die einfach anliegen. Und das heißt, die Zivilgesellschaft zu mobilisieren gegen Rassismus. Und das ist dieses Jahr ganz besonders, glaube ich, das Thema, dass man die verschiedenen Rassismen, geschuldet durch den Nahostkrieg, wahrscheinlich bündeln muss.
Das heißt also, du siehst aus deiner Sicht, auch aus Überzeugung, die Zivilgesellschaft in der Pflicht, zu handeln, zu positionieren, einzutreten, Haltung zu zeigen.
Genau, genau.
Ja, vielen Dank.
Okay,
ja.
Gerne.
Die Ausstellung, die hier übrigens aufgebaut ist im Bereich des Forums, die heißt Sinti und Roma in Lübeck. Sie ist vom Haus der Kulturen entworfen und auch umgesetzt worden. Und dort kann man tatsächlich über viele Tafeln, die immer auf Rollups präsentiert werden, über die Geschichte von Sinti und Roma in der Hansestadt Lübeck sich informieren. Beginnend tatsächlich im Jahre 1417 und endend, wenn ich dann hier schaue, in der Zeit nach 1945. Das ist sicherlich für viele Gäste auch einmal interessant. Wir werden ja immer wieder hier Pausen haben, auch längere Pausen haben, damit man sich auch austauschen kann. Es geht also nicht nur darum, dass man Workshops besucht und dass man Wissen vermittelt bekommt, sondern dass man auch immer wieder die Möglichkeit hat, ins Gespräch zu kommen. Weil hier sind ja viele Menschen, die eben wie Horst Grünwald, den ich gerade interviewt habe, ja auch zu Recht sagen, wir wollen und wir müssen uns engagieren. Und das natürlich möglichst nicht alleine, sondern zusammen. Und das soll natürlich die Regionalkonferenz auch bieten. Und gerade in diesem Kontext ist zum Beispiel eine Ausstellung auch ein guter Einsteiger, um ins Gespräch zu kommen. So, ich schaue, ob ich vielleicht noch einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin sehe. Und ich sehe hier Lava Darwish. Darf ich einmal stören? Hallo, Lava. Ihr habt ganz maßgeblich in diesem Jahr von der Partnerschaft für Demokratie der Hansestadt Lübeck diese Regionalkonferenz Rechtsextremismus und Demokratiestärkung mitorganisiert. Ihr habt sie eingeladen. Was versprecht ihr euch da?
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und natürlich interessante Diskussionen zu den unterschiedlichen Themen, die hier angeboten werden. Wir haben 6 Workshops und wir hoffen, dass es mehr Beteiligung von allen Lübeckerinnen, aber auch regionale Teilnehmende ist. Thema Demokratie Stärkung und gegen Rassismus ein Zeichen setzen. Das ist ein sehr wichtiger Thema zu unserer Zeit. Das ist immer ein Thema, aber je mehr Leute sich damit beschäftigen, natürlich, dann kann man gemeinsam etwas dagegen tun und ein Zeichen setzen gegen Rassismus.
Das ist ja auch genau das, wofür eigentlich die Partnerschaft für Demokratie der Hansestadt Lübeck ja auch steht und das ganze Jahr und Jahr über arbeitet.
Genau, das Kernziel von der Partnerschaft für Demokratie ist Demokratiestärkung und Förderung, Vielfaltgestaltung und gegen Radikalisierung und Rassismus, natürlich gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Das ist der Hauptziel und wir in Lübeck, wir arbeiten ja auch seit 2021 an diesem Programm, um in Lübeck auch etwas zu erreichen. In der Zivilgesellschaft, aber auch in der Verwaltung.
Das wird auch ermöglicht dann durch dieses Bundesprogramm Demokratie leben.
Genau, das wird gefördert durch Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und in der Partnerschaft wird Projekte werden gefördert zum Beispiel, die inhaltlich auch zu dem Bundesprogramm passen. Das sind kleine Projekte bis zu große Projekte, vor allem Jugendliche werden ja auch gefördert, um teilzunehmen an solchen Themen auch, aber auch die Partnerschaft durch Vernetzungsarbeit stärkt auch diese Arbeit, also gemeinsam mit der Region, aber auch vor allem lokal hier in Lübeck.
Und da habe ich schon jetzt so rausgehört, die Regionalkonferenz Rechtsextremismus passt dann ja wirklich richtig gut zu euch, zu eurer Demokratiekonferenz heute, weil dort ja auch einmal Wissensvermittlung, es wird an diesen Themen, es wird an Rassismus, es wird zum Thema Rechtsextremismus gearbeitet, aber auch Vernetzung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, man hört es schon im Hintergrund.
Ja, auf jeden Fall, also genau, das passt total.
Ja, da wünsche ich absolut gutes Gelingen heute.
Ja, danke schön.
Ja, das war Lava Davisch. Sie arbeitet bei Sprungtuch e.V. und ist dort ganz maßgeblich zuständig für die Projektarbeit in der Partnerschaft für Demokratie der Hansestadt Lübeck. Für Menschen, die jetzt vielleicht zum ersten Mal davon hören, was eine Partnerschaft für Demokratie eigentlich ist. Das ist ein Förderinstrumentarium über das Bundesprogramm Demokratie leben vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Und dieses Förderinstrumentarium ermöglicht Städten, Kommunen, Gemeinden im Sinne einer Extremismusprävention oder von Vielfaltgestaltung, Vielfalt etwas Positives zu erleben und natürlich Demokratiestärkung in der Kommune aktiv zu werden. Das bedeutet, man bekommt über das Bundesprogramm Fördermittel und kann die dann in der Stadt, an den Bedarfen der Stadt, in Einzelprojekten der Zivilgesellschaft umsetzen. Ich habe noch einen weiteren Interviewpartner. Ich sehe hier Dr. Clemens Weltrup. Er ist als Dozent und als Referent heute hier bei der Regionalkonferenz. Herr Dr. Weltrup, Sie sind, glaube ich, zum ersten Mal hier.
Genau, zum ersten Mal in dieser Veranstaltung. Ja, und ich bin schon auch beeindruckt, wie viele Leute jetzt hier schon gekommen sind. Und bin sehr gespannt, wie die Diskussion heute auch verlaufen wird.
Mit welchem Thema sind Sie heute hier?
Ja, ich bin ja Psychologe und Psychotherapeut und beschäftige mich sozusagen mit Menschen mit psychischen Störungen im normalen Leben und da geht es natürlich auch immer um Emotionen und eine ganz bedeutsame Emotion, die menschliche Einstellungen und Verhalten verändern, ist Hass und damit werde ich mich heute beschäftigen und vorstellen sozusagen, wie man sich erklären kann, dass Hass als Emotion zu hochaggressiven, destruktiven Verhalten führt.
Das ist ja auch ein ganz, ganz aktuelles Thema, weil wir ja auch im politischen Sinne, worum es bei der Regionalkonferenz ja auch geht, uns ja auch dann mit den Folgen von Hass beschäftigen. Ja, es gibt halt immer wieder auch Workshops zum Thema Hate Speech, es gibt immer wieder auch Workshops, wie zum Beispiel der Workshop 1, wo es halt um Rassismus, wo es um Abwertung von Menschen geht. Da spielt Hass ja ganz häufig eine ganz elementare Rolle auf der emotionalen Ebene.
Ja, ich denke, es geht darum, dass in besonders herausfordernden Zeiten vielleicht extreme Gefühle von ganz entscheidender Bedeutung sind. Also man kann sich vorstellen, dass es besondere Zeiten gibt, wo so etwas wie Liebe als Grundgefühl entsteht und es gibt schlimme Zeiten, wo Hass als extremes Gefühl entsteht und diese Emotionen, diese sehr extremen Emotionen haben Konsequenzen für menschliches Verhalten. Während wir sagen, Liebe ist ja so etwas, was dazu führt, dass Menschen miteinander und füreinander einstehen und füreinander da sind, ist Hass eben etwas, was dazu führt, dass immer mehr Menschen sich destruktiv verhalten, sich gegeneinander verhalten, dass Positionen immer extremer werden und damit sozusagen auch gerade demokratische Gesellschaftssysteme in ihrem Bestand gefährdet werden können.
Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich hier im Forum. Das Forum ist wirklich sehr gut gefüllt. Es sind bestimmt an die 100 Menschen, die sich hier eingefunden haben in der Baltikschule in Lübeck. Die Regionalkonferenz Rechtsextremismus beginnt immer natürlich mit einer Begrüßung. Sie beginnt dann auch mit einem Einführungsvortrag. Und ich denke, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen mithören und gucken, was ich Ihnen sozusagen hier mit auf den Weg gebe.
Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Juliane Garzo und ich freue mich sehr, Sie alle heute hier im Namen der Partnerschaft für Demokratie Lübeck zur dritten Demokratiekonferenz und gleichzeitig zur 14. Regionalkonferenz Rechtsextremismus und Demokratiestärkung begrüßen zu dürfen. Durch das Bundesprogramm Demokratie leben werden in ganz Deutschland Städte, Gemeinden und Landkreise dabei unterstützt, im Rahmen von lokalen Partnerschaften für Demokratie Handlungskonzepte zur Förderung von Demokratie und Vielfalt zu entwickeln und umzusetzen. Die Partnerschaft für Demokratie Lübeck besteht seit 2021 und setzt sich zusammen aus dem federführenden Amt, welches beim Bereich Jugendarbeit-Jugendamt der Hansestadt Lübeck liegt, der Koordinierungs- und Fachstelle, die bei Sprungtuch e.V. angesiedelt ist, dem Jugendforum und dem Begleitausschuss, bestehend aus Verantwortlichen aus der kommunalen Verwaltung sowie Aktiven aus der Zivilgesellschaft. Diese alle arbeiten zusammen und fördern Ideen und Projekte im Bereich der Kernziele des Bundesprogramms. Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Daneben gehören aber auch die Vernetzung und Strategieentwicklung zu den Aufgaben der Partnerschaft für Demokratie, weshalb wir uns unter anderem heute hier zur Demokratiekonferenz zusammenfinden und in den kommenden Workshops verschiedene Themen bearbeiten. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Thorsten Nagel.
Ja, vielen Dank, Juliane. Ja, herzlich willkommen auch im Namen der Regionalkonferenz. Wir haben sozusagen doppeltes Spiel hier heute. Ich bin Thorsten Nagel, bin Einrichtungsleiter der regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein beim Träger Arbeiterwohlfahrt. Ja, zu Gast bei der dritten Demokratiekonferenz in Lübeck sind wir heute mit der 14. Regionalkonferenz Rechtsextremismus und Demokratiestärkung. Wir sind hier zum zweiten Mal. 2015 fand hier schon mal eine Regionalkonferenz statt. Zum langjährigen Team der Regionalkonferenz gehören der Verein Miteinander Leben in Mölln, die Stadt Ratzeburg mit dem angeschlossenen Ratzeburger Bündnis und dem PfD Ratzeburg, die mobilen Beratungen, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Westmecklenburg bei der RAA und hier in Lübeck, die bei der AWO angegliedert ist, und der Kinder- und Jugendschutz Stormann. Aus dem Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie Lübeck sind hier insbesondere noch zu nennen die Stabsstelle Integration und das Haus der Kulturen, die an der Organisation und Durchführung der Konferenz unmittelbar beteiligt sind. Ebenso möchte ich mich bedanken bei den Vereinen gegen Vergessen für Demokratie, der zusätzliche Mittel für die heutige Konferenz zur Verfügung gestellt hat. Ich gebe jetzt weiter das Wort an den Bürgermeister der Hansestadt Lübeck. Herzlich willkommen, Herr Lindenau.
Ja, auch von mir und zugleich auch im Namen der Senatorin für Kultur, Sport, Jugendbildung, Monika Frank, ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Demokratie fördern, Vielfalt gestalten, Extremismus vorbeugen. Ich glaube, wir sind weiter. Weiter leider in der Hinsicht, dass wir nicht mehr nur noch vorbeugen müssen, sondern aktiv gegen angehen müssen. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo wir miteinander feststellen müssen, dass so manche Bemühungen, so wichtig sie auch waren, gesellschaftlich in der Breite nicht so gefruchtet haben, wie wir uns das hier alle im Raum fortwünschen und vorstellen wollen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir bei Veranstaltungen wie diesen miteinander Ideen entwickeln, Kraft schöpfen, um genau diesem Weg, der bisher aufgrund auch der großen geopolitischen Lage immer weiter erschwert wird, nämlich das Glauben der breiten Mehrheit daran, dass ein demokratischer Staat ein gutes Konstrukt ist. Ich habe das gerade die Woche über mehrfach wieder erlebt, wo Menschen sagten, ja, was hier funktioniert doch gar nichts mehr, was soll das eigentlich alles? Und dass wir genau daran arbeiten müssen, und das heißt alle miteinander. Wir müssen an dieser Stelle aber auch deutlich machen, dass wir möglicherweise auch über, und das wird auch heute ja Teil der Workshops sein, auch über Methoden sprechen müssen. Denn wir merken doch auch, dass alles, was wir inhaltlich gut und gerne nach draußen tragen, eine gestärkte Demokratie, heute immer weniger Zuspruch hat. Wahlbeteiligung von unter 30% ist, wie ich finde, eines der schlimmsten Signale, wenn es um die Frage der Demokratie geht. Manchmal freut man sich schon über 50% Wahlbeteiligung, selbst das würde mir noch Sorge machen. Und das ist doch genau der Punkt, wo wir wieder stärker in den Fokus drücken müssen, was heißt das eigentlich, miteinander demokratisch umzugehen, zu leben. Politik ist zunächst mal nichts anderes als gemeinschaftliches Diskutieren an Inhalten. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in der Gesellschaft viel häufiger tun müssen. Medial wird daraus häufig und ganz schnell ein Streit, der angeblich unvereinbar ist. Ich glaube, zur Demokratie gehört auch Streit und Auseinandersetzung, nämlich genau den richtigen Weg. Und um die Frage, was will man miteinander erreichen, wie entstehen Mehrheiten? Und auch die Akzeptanz dafür, dass wenn Mehrheiten einmal getroffen sind, dass sie auch eine Beständigkeit haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was heute auch viele in unserer Gesellschaft abwendet, weil eben Beschlüsse auch von demokratischen Gremien immer kurzweiliger werden, immer schneller werden. Und das in einem Kontext einer immer schwieriger werdenden Welt. Wenn wir uns aktuell die Situation weltweit anschauen, dann erleben wir Dinge, die wir vor 5, 6 Jahren für unvorstellbar gehalten haben. Niemand hat ernsthaft daran geglaubt, dass ein Krieg mitten in Europa ausbricht. Niemand hat sich das, was vor kurzem in Israel passiert ist, in dieser Brutalität vorstellen können. Und all das wirkt. Das wirkt auf die Menschen, es verursacht Unsicherheit. Es fragen viele nach Orientierung, die manchmal doch auch sehr unterschiedlich dann aufgenommen wird. Aber man muss manchmal auch schon Zweifel haben, ob gar nicht das, was wir unter einem demokratischen Gemeinwesen auf Basis unseres Grundgesetzes eigentlich alle miteinander verstehen sollten, ob das auch im politischen Tagesgeschäft wirklich noch genutzt wird oder ob es eher um Populismus und Meinungsmache geht, was das Schlimmste ist für eine Demokratie, die weiter gestärkt werden muss. Es muss um Inhalte gehen, es muss um sachlichen Diskurs gehen, es muss um die Frage gehen, wie können wir miteinander in dieser Gesellschaft leben, in einer Gesellschaft, über die man nicht mehr aus meiner Sicht diskutieren muss, ob es eine Einwanderungsgesellschaft ist. Wir sind lange ein Einwanderungsland. Wir sind lange eine Gesellschaft, die miteinander gut klarkommen kann und, das muss man in dem Zusammenhang, glaube ich, auch mal wieder deutlich machen, ein Land, das Strukturen hat, das die Möglichkeiten hat, all das, was vermeintlich als Problem in einer Gesellschaft dargelegt wird, jederzeit lösen zu können. Wir leben in einem Land, das alle Möglichkeiten hat. Die Frage ist, ob wir sie nutzen und wie wir sie nutzen. Und deshalb, glaube ich, ist es gut und richtig, Konferenzen wie diese zu haben. Und ich sage an dieser Stelle auch, ich freue mich sehr darüber, dass es gelungen ist, die 14. Regionalkonferenz und die 3. Demokratiekonferenz zusammenzubringen, weil darum wird es in Zukunft gehen. Wir müssen die Ressourcen so zusammenbringen, dass wir schlagkräftiger werden, dass wir miteinander stärker arbeiten und uns nicht in Organisationsstrukturen so verzetteln, dass wir am Ende kaum noch in der inhaltlichen Auseinandersetzung zueinander kommen. Deswegen glaube ich, ist das der erste gute, richtige Weg, zu sagen, das geht hier miteinander. Sie alle sind heute gekommen, um miteinander zu arbeiten, sich neue Ideen auch in Workshops zu holen, über die Wege zu reden und gute Konzepte auszulösen. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, aus Sicht der Hansestadt Lübeck, erstens freue ich mich sehr, dass wir so viele heute sind. Zweitens freue ich mich weniger, dass ich heute nicht so viel Zeit habe, um den ganzen Tag dabei zu sein. Aber seien Sie sicher, die Ergebnisse, die heute hier rauskommen, werden auf jeden Fall Handlungsleitfaden sein dafür, was wir auch als Stadt in diesem Kanon der vielen, die es braucht, um Demokratie zu stärken, als Richtschnur nehmen, um auch weiterhin Projekte zu unterstützen und zu befördern, damit wir weiterhin eine weltoffene, tolerante Stadt, Region und eben auch ein vielfältiges Miteinander in der Stadt haben. Ich sage ganz offen, ich kann mir auch historisch nichts anderes vorstellen. Die Hansestadt Lübeck wäre ohne Weltoffenheit niemals zu dem geworden, was sie heute ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erkenntnisreichen Tag, am Ende viele neue Ideen und vor allen Dingen wieder Kraft zu schöpfen, weil ich auch weiß, dass der ewige Kampf für Demokratie und Gesellschaft, offene Gesellschaft manchmal aber anstrengend sein kann, also auch wieder neue Power, die man am besten gewinnen kann, wenn man unter Gleichgesinnten ist. Von daher einen erfolgreichen Tag und schön, dass Sie da sind. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister Lindenau, für diese Worte. Nun bitte ich unsere nächste Rednerin auf die Bühne. Bitte begrüßen Sie mit mir Frau Senatorin Frank, Leiterin des Fachbereichs Kultur und Bildung.
Ja, vielen Dank. Ich will jetzt kein zweites Grußwort halten, aber ich habe es mit der Bereichsleitung Jugendarbeit, wo die Partnerschaft für Demokratie angesiedelt ist, die nämlich heute nicht dabei sein kann, dann am Ende übernommen, auch noch mal ein paar Sätze zur fachlichen Rahmung zu sagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Mitstreitende, Sie alle sind heute hier, weil Sie sich dafür einsetzen, dass unsere Hansestadt Demokratie lebt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in jedweder Form eine Absage erteilt. Das ist erstmal wunderbar, dass Sie hier sind. Und ich habe mich auch gefreut, als der Saal so voll geworden ist. Die Partnerschaft für Demokratie ist ja noch recht neu in Lübeck, 21 an den Start gegangen. Die erste Demokratiekonferenz haben wir mit zwei Händen voll Leuten, also online gemacht. Sicherlich waren mehr Teilnehmer dann dabei. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, das Thema, zu dem wir uns heute hier versammelt haben, irgendwie auch physische Präsenz und sich gegenseitig bestärken braucht. Und ich würde mal sagen, wir sind mal locker doppelt so viele wie im vergangenen Jahr im Audienzsaal im Rathaus. Und das stimmt mich froh, weil es der Sinn der Partnerschaft der Demokratie ist, die Menschen zueinander zu bringen, die sich für die Ziele dieses Programms, dieses Bundesprogramms einsetzen. Und das scheint uns und der Koordinierungsstelle immer besser zu gelingen. Mir macht es Mut, gerade in den Zeiten, in denen, und das ist schon angesprochen worden, die Gründe zum Verzagen wirklich nicht wenige sind, ganz sicher sind auch Sie erschrocken über die Ergebnisse der sogenannten Mitte-Studie, die empirisch bestätigt, was Sie in Ihrem Engagement, aber wir alle auch in unserem persönlichen Umfeld längst sehr deutlich spüren, dass nämlich immer mehr Menschen klar rechtsextreme Orientierungen äußern. Deswegen sind wir in der Tat nicht mehr nur beim Vorbeugen. Und das waren früher 2 bis 3, jetzt sind es 8% der Befragten. Verschwörungstheorien, populistische und völkisch-autoritäre Positionen verfangen bei rund 1/3 der Bevölkerung. Und jeder 10. ist grundsätzlich feindselig oder diskriminierend gegenüber verschiedenen Minderheiten eingestellt. Gleichermaßen oder wahrlich erschütternd ist der weltöffentlich in die Tradition des Holocaust gestellte Mord an israelischen und jüdischen Zivilisten durch die Hamas, welcher den in unserer Gesellschaft vorhandenen Antisemitismus ebenso offen zutage treten ließ wie Muslimfeindlichkeit in Deutschland. Vielleicht haben Sie gestern in den Lübecker Nachrichten das Interview Navid Kermanis gelesen, der auf Einladung der Lübecker Museen nächste Woche in die Stadt kommt. Kermani hat uns daran erinnert, dass es hier um einen territorialen Konflikt von 2 um ihr Existenzrecht und ihren sicheren Lebensraum bangenden Völkern geht, um einen Konflikt zwischen Religionsgemeinschaften. Er betont nochmal, ob die seit Jahrhunderten bestehende und vorhandene produktive Verschränkung zwischen Juden und Muslimen, die auch aktuell noch vorhanden ist bei den Menschen, die in Frieden leben und ein solches Zusammenleben gestalten wollen. Er formuliert sehr deutlich, dass auf deutschen Straßen aktuell eine mythische Erhöhung dieses Konfliktes erfolgt und ich persönlich kann ihm da sehr, sehr zustimmen. Und stelle mir dann immer auch die Frage, und Sie ganz sicher auch, wem nützt es. Übrigens steht dazu heute auch was in den Lübecker Nachrichten, das ich heute Morgen noch nicht ganz habe angucken können. Aber offensichtlich kursieren so Verschwörungstheorien, die sagen, das nützt Russland, China, Nordkorea etc. pp. Und auch der Name Donald Trump ist in dem Kontext gefallen. Ich glaube, unabhängig von der Frage, ob ich mich dieser Theorie, wenn ich mich nachher damit nochmal beschäftige, wirklich anschließen kann, würde ich schon sagen, es nützt denjenigen, die unsere Gesellschaft spalten wollen. Da würde ich mich anschließen. Und genau, die wollen uns glauben machen, dass wir mit Zuwanderung Konflikte importieren, obwohl doch jeder weiß, dass wir unseren Arbeitskräftebedarf absehbar ohne Menschen aus anderen Ländern gar nicht decken können. Ich frage mich, wenn ich mir die aktuelle Debatte zur Migration, zu Flucht, zum Zuzug in Deutschland angucke, natürlich nehme auch ich wahr, dass Bevölkerung tendenziell überfordert ist und damit müssen wir sensibel umgehen. Diese Menschen haben wir nicht abgeholt für diese Offenheit. Aber ich frage mich, so wie der Diskurs geführt wird, wirklich, 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 warum sich Menschen aus dem Ausland, ausgerechnet für unser Land, als Arbeitsort entscheiden sollen. Wir konkurrieren nämlich mit anderen Ländern in einem älter werdenden Europa. Und natürlich gilt auch, dass die Bevölkerung mehrheitlich demokratische Prinzipien und Menschenrechte verteidigt und dass wir Zuschreibungen, Diskriminierung oder gar die Bejubelung terroristischer Akte gegen die Zivilbevölkerung welchen Landes- und welcher Religionsgemeinschaft auch immer bei aller Freiheit zur Meinungsäußerung selbstverständlich ablehnen. Ja, angesichts des Erstarkens von diesen Kräften, die spalten statt Gelingensbedingungen für das Leben in Vielfalt auszuhandeln, fragen wir uns manchmal, was haben wir eigentlich bewirkt mit unserem Engagement? Ich denke vieles, aber längst nicht genug. Deswegen stellen wir unser Licht aber auch nicht unter den Scheffel, wenn wir in die europäischen Gesellschaften und westlich orientierten Demokratien schauen, haben diese sich alle einer Legitimationskrise zu stellen, in der es eben nicht um nationale oder gar um völkische oder religiöse Identität geht oder um die Propagierung des Normalen in Abgrenzung zur Anerkennung von Vielfalt oder anders sein. Die Menschen suchen nach Zugehörigkeit in einer individualisierten, diversen und durch globale Krisen durchgeschüttelten Gesellschaft, in der das Internet beliebige Sichtweisen, Erklärungen und Lebensentwürfe liefert, die für viele nicht durchschaut oder erreichbar sind. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, diese Zugehörigkeit sowie die Erfahrung zu vermitteln, dass es sich lohnt, gemeinsam mit anderen für die eigenen Interessen zu streiten und diese mit Andersdenkenden auszuhandeln. Für diesen Diskurs müssen wir die Menschen in unserer Stadtgesellschaft gewinnen und gut ausstatten. Ganz sicher gehört zum Wesen der Demokratie, dass man unterschiedliche Positionen hervorhebt und gegeneinander profiliert. Ich persönlich würde mir aber wünschen, dass dieser Wettstreit zuweilen sachlicher und ohne Beschädigung der Ämter oder der demokratischen Institutionen geführt würde. Es sei denn, die Amtsinhaber oder die Repräsentanten beschädigen diese Institutionen oder das Amt durch ihr Verhalten selbst. Sonst bedient man die nicht gerade demokratiefördernden Reflexe gegen die da oben, die ja aktuell ausgesprochen populär sind. Machen wir uns nichts vor, Demokratie ist nicht einfach zu verstehen und zu nutzen und ich glaube, diese Reflexe darf man nicht bedienen. Ja, Sie und die von Ihnen vertretenen Institutionen der Partner sind Partner der Hansestadt Lübeck in der Partnerschaft für Demokratie. Sie stehen ein für eine Stadt, die sich der weltoffenen Tradition und ihrem Bürgersinn verpflichtet sieht. Und so düster meine einleitenden Worte auch anmuteten, rund 3/4 der Befragten aus der Hitze-Studie stehen zu einer offenen Gesellschaft, fordern Zusammenhalt sowie Solidarität mit den Schwächsten und wollen sich auf Fakten verlassen, also auf Wissenschaft und Expertinnen hören. Ich glaube, in Lübeck sind das sogar noch mehr, weil das einfach in Städten so ist und weil wir diese Tradition haben und das darf uns Mut machen. Und im Übrigen will ich einfach auch nochmal sagen, seien Sie stolz drauf, weil wir in dieser Stadt die Beteiligung junger Menschen als Lernfeld für Demokratie richtig verstärkt haben, weil wir uns im kommunalen Präventionsrat und hier in der Partnerschaft für Demokratie vernetzen, weil wir in der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus angehören und auch davon ausgehen würden. Den erwähnen möchte ich auch das Netzwerk Schule gegen Rassismus, Schule mit Courage. Wir bauen ein Büro für Erinnerungskultur bei mir im Fachbereich auf. Wir haben die queere Community gestärkt und auch hier mit Lambda Nord einen Träger neu finanziert, der mit jungen Menschen aus der queeren Community arbeitet, aber auch mit jungen Menschen zum Thema Queerfeindlichkeit. Ja, wir nehmen geflüchtete Menschen nicht nur auf, sondern binden sie aktiv ein. Und ganz bestimmt habe ich viele Beispiele unerwähnt gelassen, die hier heute noch eingebracht werden. Ich finde das vielversprechend und fühle mich bei Ihnen und auch mit den uns unterstützenden Lübecker Stiftungen mit meinen politischen Zielen und Wünschen sehr zu Hause. Und all die Beispiele, die ich genannt habe, zeigen uns ja auch, dass die Lübecker Bürgerschaft Demokratieförderung durchaus sehr ernst nimmt. Das ist eine großartige Basis. Und dann, da schließe ich mich an das an, was der Bürgermeister gesagt hat, fällt mir auf, ich bin jetzt seit 3 Jahren in der Stadt, dass wir noch besser werden können, Demokratieförderung und Eintreten gegen jedwede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit brauchen entschlossenes und zielgerichtet abgestimmtes Handeln. Die Partnerschaft für Demokratie oder die Förderung aus den Bundesmitteln gebe es her, mal einzusammeln, wer mit welchem Ziel und oder politischen Auftrag in unserer Stadt unterwegs ist, diesem Ziel verpflichtet. Und vielleicht könnten wir uns auf der Demokratiekonferenz im nächsten Jahr ausgehend von dieser Bestandsaufnahme mit der Frage beschäftigen, wie wir uns besser aufstellen in der Verwaltung, bei den zivilgesellschaftlichen Akteuren und in unserem Zusammenwerden. Überlegen Sie daran gerne heute Nachmittag oder auch im Nachgang. Wir würden uns dafür einsetzen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wünsche einen produktiven Tag.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nach den Eingangsgrußworten und dem Eingangsvortrag ist jetzt ein klein bisschen Ruhe eingekehrt hier im Forum der Baltikschule. Die rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Regionalkonferenz haben sich in ihre Workshops begeben. Dort werden jetzt die verschiedenen Themen angeboten werden, in vertiefender Art und Weise, so über gut 4 Stunden behandelt und beraten. Mal schauen, was ich für Sie so aufnehmen kann.
Also ich bin Günther, ich kam nach Deutschland mit 14 und all die Epochen, sage ich mal, danach vor, also Mauerfall, nach Mauerfall und so weiter erlebt, als Zeitzeuge und spätestens nach dem Mauerfall waren wir schon also aktivistisch unterwegs. Uns ging es immer darum, wie organisieren wir Widerstand gegen Rassismus, gegen mörderlicher Rassismus und so weiter. In Hamburg später haben wir auch die Initiative zu Gedenken an Ramazan Ağacı gegründet. Ja, ich habe dann die Wandzeitung sozusagen gemacht als Reaktion auf Hanau. Also ausgehend von meinen eigenen Archiven, weil ich gesehen habe, dass nach Hanau die Reaktionen im Vergleich zu den Reaktionen nach Mölln, Solingen nicht, Lübeck auch nicht, also nicht, es klingt vielleicht arrogant, aber ich habe viel mehr erwartet, als es passiert ist. Ich wollte dann, dass die neue Generation auch in unsere Widerstandsgeschichte etwas erfährt. Nach Solingen hat es eigentlich spezifisch begonnen, dass rassistische Anschläge in Deutschland offiziell so nicht mehr gab. Was war denn? Es gab natürlich rassistische Anschläge. Wenn Flüchtlingsunterkünfte gebrannt wurden und Menschen tot waren, dann ging es um die ethnische Konflikte, technische Defekte, dies und das. Also Opfer wurden zu Tätern erklärt und dann die Sache sozusagen verdrängt, vergessen. Und Lübeck, ohne Lübeck, sage ich mal, wäre auch NSU. Also diese Opfer-Täter-Umkehrung ist ein Modell, es ist eine Lübecker, die dann auch mit NSU später zu tun hat. Also wie man sozusagen die Dinge verdrängt und immer auf der Opfer sozusagen die Täter sucht, wie zum Beispiel NSU Otto Schily dann sagt, es gibt keinen politischen Hintergrund und wir gehen und so weiter. Man gibt einfach einmal eine Richtung vor und danach handelt auch die Medien, auch die Mehrheitsgesellschaft. Also ich weiß nicht, ob ich die Schamgefühle.
Wir haben gerade beim Workshop 4 Erinnerungspolitische Kämpfe infolge rassistischer Morde und Anschläge reingehört. Wir konnten dort Gürsel Yildirim, die Initiative zum Gedenken an Ramazan Ağacı, der 1985 in Hamburg aus rassistischen Motiven ermordet wurde, hören.
Und das war auch, glaube ich, schon sehr eindrücklich, worum es in diesem Workshop geht. Dort geht es natürlich darum, wie wichtig es ist, dass die Perspektive der Überlebenden im Zentrum von Erinnerung stehen muss, auch im Zentrum von Gedenken stehen muss, auch dass sie eingebunden werden müssen. Das ist ja eine Forderung, die schon seit langem erhoben wird. Und in diesem Sinne wird in diesem Workshop jetzt auch weitergearbeitet. Ich bin etwas weitergegangen und stehe jetzt vor der Tür zum Workshop 2, rassistische Mobilisierung gegen Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Der wird geleitet von Michael Stark und Stefan Kollasch vom Regionalzentrum für demokratische Kultur in Westmecklenburg, RAA. Mit dabei sind auch Oliver Kreuzfeld, der ist Redakteur bei der Webplattform Endstation Rechts, und Rico Reichelt, Bürgermeister der Stadt Beutzenburg. Wir hören mal rein.
Wie das quasi damals auch passiert ist mit dem Verfassungsschutz, mit anderen Sicherheitsbehörden 2015, 2016, dass es dort eine Einordnung gab, wäre das, glaube ich, hier auch gut gewesen. Das ist jetzt bislang allerdings nicht passiert. Wie gesagt, da nochmal ein Blick kurz in die Online-Welt. Was es aber auch gleichzeitig gab, ist, dass quasi diese ganze Verbindung zwischen diesen Offline-Welten, der Online-Welt, Spendenkampagnen, ja, also diese Kampagnen, die gefahren worden sind, jetzt nur ein Beispiel, das ist eine Finanzierungskampagne, die gefahren worden ist, aber es gibt etliche Kampagnen, die alleine für UPA gefahren worden sind. Und kann man jetzt hier auch sehen, da wurde quasi schon nach wenigen Tagen wurden dort schon über 7.000 Euro eingesammelt. Bin dann verbunden mit diesem Hashtag nicht gefragt, jetzt sind wir dran, also quasi immer gleichzeitig natürlich irgendwie so ein Stück weit diese Opferrolle, die eingenommen worden ist, dass sie sich als Opfer geben, wir sind quasi nicht gefragt worden, es wird über unsere Köpfe hinweg entschieden, das ist ja so quasi diese Struktur, die sich quasi komplett durchzieht, jetzt durch die ganzen Monate, zumindest wenn man jetzt irgendwie auf UPAL schaut. Ja, also dieser finanzielle Aspekt, der darf nicht hinten runterfallen, also der hat auf jeden Fall eine hohe Relevanz, das ist jetzt einer der seltenen Fälle, wo jetzt auch über solche Online-Kampagnen dazu aufgerufen wurde, Geld zu sammeln. In vielen Fällen passiert das sicherlich im Hintergrund, dass es quasi nicht so offensichtlich nachzuvollziehen ist. Ich bin damals auch mal durch das Dorf durchgefahren, durch die kleine Gemeinde. Das ging ja, glaube ich, auch durch mehrere Medien, wo da wirklich Dutzende Schilder und Plakate in dieser kleinen Gemeinde hängen. Ich habe jetzt diese beiden nur mal mitgenommen, um das zu veranschaulichen. Also das RIP UPA, ja, also quasi, dass damit gespielt wird, dass die Gemeinde danach nicht mehr dieselbe wäre wie vorher. Und das zweite als Symbolbild so ein bisschen mitgebracht war, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der damit reinspielt, da können wir gerne später auch nochmal drüber diskutieren, ist vor allem so, dass mit Emotionen gespielt wird, es wird mit Angst gespielt. Das ist ganz bewusst so gesteuert, dass natürlich vor allem Emotionen angesprochen werden sollen bei solchen Kampagnen. Wer schützt unsere Familien, wo man schwer gegen anargumentieren kann. Ja, wo man erstmal sagen kann, wenn die Anwohner dort in UPAL, wenn die dort Ängste haben, dann kann man das ja auch nicht per se schlecht reden oder irgendwie als rassistisch bezeichnen oder ähnliches. Wenn die Personen dort Angst haben, dann ist das quasi erstmal so. In dem Fall ist es halt wirklich massiv. Auch in UPAL wurden dort diese Grabkerzen aufgestellt mit verschiedensten Schildern. Man sieht schon, ja, also die Tochter hält mutmaßlich ihre Mutter den Mund zu. Die Mutter hält ein Schild, wo Angst draufsteht. Also spielt quasi auch nochmal genau an diesen Aspekt mit rein. Vor allem für UPAL ist mir das schon sehr, sehr massiv aufgefallen, dass dort natürlich quasi mit solchen Emotionen gespielt wird, dass quasi Angst geschürt werden soll natürlich. Und wie gesagt, das sind halt auch Herangehensweisen, wo man natürlich, wo es nur sehr, sehr schwer ist, da einen geeigneten Umgang mit zu finden.
Ja, wir haben jetzt gerade eben mal reingehört bei dem Workshop 2, rassistische Mobilisierung gegen Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommern und in Schleswig-Holstein. Ich gehe jetzt noch einmal weiter, gehe jetzt hier bei Workshop 1. Dort geht es um strukturellen Rassismus und Intersektionalität. Wir haben ja vorhin schon einmal ganz kurz die Referentin Duygu Breuer aus Berlin gehört. Und auch da möchte ich jetzt einmal mit Ihnen zusammen mal reingehen und ein klein bisschen zuhören.
Je nach den Fragen, vielleicht könnt ihr mal schon sagen, dann kann ich auch ein bisschen besser wissen, weil ich hier vorne gekommen
bin. Ja, also meine Freundin hat mich vorgestellt, ich bin eben eine 45-jährige Frau gewesen aus Ghana. Ich habe mal Biologie studiert, das wurde hier leider nicht anerkannt. Deswegen muss ich als Putzfrau arbeiten und habe 3 Kinder. Deswegen stand ich eben sehr weit mittig, weil ich gerade die finanziellen Fragen alle nicht sicher beantworten konnte, weil einfach das Gehalt sehr gering ist. mit drei Kindern ist es auch einfach viel Geld, was weggeht. Und jetzt in meiner persönlichen Rolle bin ich einfach sehr privilegiert, dadurch, dass ich irgendwo im Mittelstand geboren bin, hier in Deutschland studieren durfte, mir aussuchen kann, wo ich leben möchte, mit wem ich zusammen sein möchte. Deswegen bin ich da ein gutes Stück nach vorne gegangen. Mhm.
Vielleicht nochmal hier zurückzugehen. Du warst ganz vorne, jetzt bist du ganz Ende und du bist der einzige, also kann man sagen, so suggestive Mann in dieser Gruppe.
Also ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele Fragen
da waren
einige. Deswegen bin ich nicht ganz hinten, sondern irgendwie so hier. Weil viele Fragen zum Beispiel mit so Disco war eine Frage oder rauszugehen, wenn es dunkel ist, das ist schon als Schwarzer Mann fast, ja, nicht ohne, also unvorstellbar, so diese Sicherheit, dass man immer wieder hat, ne? Ich gehe raus, ich komme wieder rein, heile, das habe ich nicht, auf jeden Fall. Und ja, ich wohne in einer Wohnung, 90 Quadratmeter mit zwei Kindern zusammen. Ich nehme an, dass meine Frau wahrscheinlich auch schwarz ist und dadurch sind auch meine Kinder. Das macht einen Unterschied, dass man auch nach meiner Erfahrung gewisse Schwierigkeiten in der Wohnung hat, wenn es darum geht, dass vielleicht jemand aus dem Haus kein Müll getrennt hat, zum Beispiel. Ne? Es wird auch Finger gezeigt, dass derjenige, der unsere Kultur nicht kennt, muss der schwarze Mann sein. Häufig, es ist immer so, dass diejenigen, die den Müll nicht trennen, melden sich nicht und sagen, das war ich. Quasi sind, sag ich mal, nicht die nettesten Leute, die Lust haben zu sagen, das war ich. Und, und gewisse Ärger, dass man bekommt, wenn die Kinder laut sind. Und diese Ärger häufig kriegen die BPOCs und nicht alle anderen Familien, die auch Kinder im Haus haben. Es gab auch Fragen, also ich bin ein Zahnarzt, aber jetzt schwarz. Und einige Freunde von mir, die auch an der Buchkasse arbeiten, kriegen Schwierigkeiten so bei der Arbeit. Das heißt, sie haben studiert, so Medizin, sie sind qualifiziert, aber sie arbeiten mit sehr vielen weißen Menschen, die sie anders wahrnehmen.
Okay, du hast die Rolle so interpretiert, was diese Rolle eine schwarzer Mann gewesen wäre. Ja, aber du bist eine Zahnarzt, welches eben nie, oder?
Ich nicht, aber
okay.
Ich bin jetzt als schwarzer Mann.
Das ist eine andere Interpretation.
Genau, ich bin jetzt als schwarzer Arzt.
Genau. Ja. Aber wo stehst du oder wo könntest du stehen, wenn du deine individuelle Charakter als eine
offiziell
Okay. Da möchte ich nochmal dir zurück in Verbindung. Jetzt bist du fast vorne gekommen. Da kannst du mal sagen, wie war es für dich jetzt vorne zu kommen? Warum bist du so vorne gekommen und einfach mehrere Schritte gemacht?
Ich bin nach vorne gekommen, weil ich mich als relativ privilegiert einschätzen würde. Also klar, ich kann studieren, das ist schon ein riesiges großes Privileg. Ich bin wahrscheinlich das, was mir jetzt für eine Frage in Erinnerung bleibt, wahrscheinlich nur diskriminiert, weil ich eine Frau bin. Deshalb fühle ich mich politisch nicht repräsentiert und ich kann auch jetzt nicht nachts durch die Straße gehen. Bin ich mich sehr unsicher, aber sonst kann ich eigentlich die meisten Sachen ausüben und bin in einer Bubble groß geworden, in der es dann irgendwie doch mehr Privilegien als Diskriminierung gibt.
Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, ist in diesem Workshop sehr viel Aktion. Das heißt, die Workshop-Teilnehmerinnen und der Workshop-Teilnehmer, die wurden gerade in so einem Rollenspiel aufgefordert, sich zu positionieren nach Privilegien. So etwas hilft erst einmal zu erkennen, welche Privilegien nehme ich eigentlich jeden Tag in den Anspruch und was wird mir einfach so zugeschrieben, ohne dass ich persönlich dazu etwas getan habe. Einfach weil ich vielleicht weiß bin, weil ich vielleicht männlich bin, weil ich vielleicht gut situiert bin, weil ich vielleicht auch eine Bildung ermöglicht bekommen habe. Und das ist dann natürlich für die Menschen erst einmal selbstverständlich, weil es auch selbstverständlich sein muss. Die Hautfarbe ist ja, wie sie ist. Und meine Herkunft häufig dann auch bedingt durch meine Familie. Aber das zeichnet natürlich auch einen gewissen Status in der Gesellschaft aus und kommt dann auch mit gewissen Privilegien, die andere Menschen dann nicht haben können. Ich bin ein bisschen weitergegangen zum Workshop 5, zerstörte Vielfalt, Sinti und Roma, Diskriminierung erkennen und handeln. Und auch da möchte ich mal ein bisschen mithören.
Heute leben etwa 12 Millionen Sinti und Roma in Europa, insbesondere in Mittel-, West- und Osteuropa. Wir sind eine sehr vielfältige Gruppe, die sich in ihrer Region, ihrem Lebensstil und ihrer sozialen Situation unterscheidet. Aber wir haben auch Gemeinsamkeiten, wie zum Beispiel die Sprache Romanes, die zu den indoeuropäischen Sprachen gehört und viele, viele Lehnwörter aus anderen Sprachen enthält. Romanes hat viele Dialekte, die je nach Region variieren. Selbstverständlich sprechen alle Sinti und Roma auch die Sprache des Landes, in dem wir leben. Das heißt, unsere Menschen sind in aller Regel zweisprachig. Eine weitere Gemeinsamkeit ist unsere Eigenbezeichnung. Als Sinti, und Sie hatten das vorhin schon mal gesagt, Sie haben auch das Wort Oder benutzt und nicht das, den Doppelbegriff und Roma. Das ist eine Bezeichnung, die wir sicherlich, das ist ein politischer Begriff. Aber wenn wir jetzt von Zugehörigkeit sprechen, müssen wir immer von Sinti oder Roma sprechen. Wir sagen Nein zu dem Wort Zigeuner. Es ist immer mit Vorurteilen und Klischees verbunden. Im Romanes existiert das Wort Zigeuner gar nicht. Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet im weitesten Sinne verbotene Gemeinschaft. Also ein umstrittener Ausdruck für ethnische Gruppen wie Sinti und Roma. Teilweise darüber hinaus für weitere Gruppen, die von Dritten damit assoziiert werden. Fahrendes Volk, Zirkusleute, Jahrmarktleute, Jenische und so weiter. Viele Sinti und Roma sowie Jenische lehnen den Ausdruck als diskriminierend ab. Heutzutage wird die Bezeichnung häufig als veraltet und vorbelastet bezeichnet, was nicht nur auf die jahrhundertelange Verfolgung uns gegenüber zurückzuführen ist. Dies bezieht sich sowohl auf den Holocaust als auch auf die Verfolgung und Ermordung im Nationalsozialismus, sowie auf die Unterdrückung nach dem Zweiten Weltkrieg. Leider müssen wir Sinti und Roma immer noch mit Antiziganismus kämpfen. Also mit der Feindseligkeit, Ablehnung oder Diskriminierung aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Wir werden oft als faul, kriminell oder ungebildet dargestellt und haben Schwierigkeiten, Zugang zu Bildung, Arbeit oder Gesundheitsversorgung zu bekommen. Antiziganismus ist eine Art von Rassismus, den wir nicht dulden können.
Ich bin jetzt nochmal zurückgekehrt zum Workshop 3. Hass spaltet Menschen und Gesellschaften. Ich möchte nochmal reinhören, was dort inzwischen besprochen wird.
Insgesamt 700 Kinder. Und sie haben sozusagen sich mal die Situation der Kinder angeschaut, wie sie sich in den ersten zwei Jahren entwickelt haben. Sprich, sie hat gesagt, Mensch, es gibt sozusagen Kinder, die vor dem Hintergrund von ganz großen Schwierigkeiten, Armut der Eltern, Suchtproblematik der Eltern, Trennung von Eltern, Armut und Straffälligkeit in der Familie, also die von Anfang an ganz schwere Lebensbedingungen hatten. Und von den Leuten, die in den ersten zwei Jahren ganz schwere Lebensbedingungen hatten, hatten 75% später auch extreme Auffälligkeiten. Aber 25% dieser Kinder und Jugendlichen waren völlig unauffällig, besonders widerstandsfähig und die haben auch dann später als junge Erwachsene und darüber hinaus keine wirklichen Schwierigkeiten gehabt. Und die Frage ist ja sozusagen, warum sind eigentlich 25% dieser Kinder trotz schwierigster Rahmenbedingungen zu Anfang ihres Lebens so kompetent, haben sich so kompetent weiterentwickelt? Und was sie gefunden hat, zu sagen, ja Mensch, das, was wirklich bedeutsam war, ist, dass es neben all dem Chaos und all den schwierigen Situationen eine besonders verlässliche Bezugsperson gegeben hat, die sozusagen als Ansprechpartnerin für diese Kinder da war und ihr ein positives Rollenbild vermittelt hat. Dann hat sie gesagt, Mensch, was total bedeutsam war, wir sind ja hier in einer Schule, dass sozusagen in dieser Schule ein sehr unterstützendes Klima gewesen ist, dass die Leute wirklich und die Kinder sehr systematisch gefördert worden sind und dass man ihnen Verantwortlichkeiten zugemutet hat und individuelle Leistungen von ihnen gefordert hat und sozusagen sie wirklich systematisch gefördert hat. Das hat sozusagen diesen Kindern total gut getan. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was Sie eben auch schon gesagt haben. Kinder, die gelernt haben, ihre Probleme zu lösen, von sich angemessen überzeugt zu sein. Also Selbstwirksamkeitsüberzeugung heißt nicht narzisstisch, ich bin der Größte, sondern glauben an die eigene Kompetenz. Und ich zeige gleich auch mal, was das noch bedeutet. Ein positives Selbstkonzept, eine Motivation zu sagen, Mensch, wenn ich nicht das alleine bewältigen kann, dann suche ich Hilfe. Und ein ganz wichtiger Punkt, optimistische Lebenseinstellung. Das hat sie gefunden, was Kindern hilft, die ganz, unter ganz schwierigen Bedingungen groß werden, sich sozusagen kompetent weiterzuentwickeln.
Ich will mal ein bisschen rumgucken, ob ich vielleicht noch ein, zwei weitere Gesprächspartner hier finde.
In welchem Workshop sind Sie unterwegs?
Ich bin in dem Workshop über die Diskriminierung von Roma-Menschen. Und ja, ist ziemlich cool.
Ja, haben Sie schon so Erkenntnisse für sich mitnehmen können?
Also ziemlich viel. Das ist ein Thema, wo ich sagen würde, dass ich überhaupt keine Ahnung von hatte davor. Ich wusste zwar, dass es halt Diskriminierung gegenüber Roma-Menschen gibt, auch in Deutschland, aber so, man hat halt kaum Berührungspunkte damit und ich habe das Gefühl, dass es auch eine Diskriminierungsform, über die kaum gesprochen wird. Deswegen ziemlich viel gelernt, würde ich sagen schon.
Ich habe hier noch einen unserer Dozenten heute, den Joost. In welchem Workshop bist du heute unterwegs und was ist dein Thema?
Moin, ich leite heute den Workshop Zivilgesellschaftliche Vernetzung mit einem Fokus auf antifaschistische Bündnisse.
Und wie ist der Workshop bisher so gestartet? Ist es ja Halbzeit jetzt gerade?
Bisher sind wir total überrascht, sowohl von der Teilnehmerinnenzahl als auch von dem Input, den die Leute mitbringen. Unsere Planung dafür war vollkommen übertrieben. Die Leute tragen das Ganze von sich selber aus, bringen eigenen Input mit rein. Und das ist genial, diese Energie einfach da zu spüren und den Willen, der einfach da ist.
Ja, also ist auch dieses Konzept hier, auch der Regionalkonferenz, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Austausch zu ermöglichen, Netzwerke zu ermöglichen. Das scheint dann bei euch im Workshop ja richtig aufzugehen.
Gerade diesen Effekt sehe ich hier bei uns und das ist, glaube ich, auch der Unterschied der Regionalkonferenz zu vielen anderen Workshops, dass hier eben Vernetzung auch auf Dauer geschehen kann und darin liegt, denke ich, auch ein wichtiger Faktor der Regionalkonferenz.
Ich habe hier einen weiteren Workshop-Teilnehmer, von dem ich auch weiß, dass er selbst sehr aktiv ist, gegen Rechtsextremismus und für Demokratiestärkung. Ja, hallo Joachim. Was führt dich heute zur Regionalkonferenz?
Also es geht hier um die Vernetzung von AkteurInnen vor Ort. Es geht um die Vernetzung von Themen, neue Allianzen zu schmieden. Die Demokratiegefährdung ist, finde ich, in Deutschland so stark wie noch nie. Und da ist es gut, wenn man miteinander Zeit auch hat, in den Workshops vertieft zueinander zu kommen und die Themen zu vertiefen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem doch sehr positiven abschließenden Statements möchte ich mich hier von der 14. Regionalkonferenz von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck erhalten, was heute hier an der Baltikschule in Lübeck bearbeitet wurde, was besprochen wurde. Auch im nächsten Jahr ist eine Regionalkonferenz geplant, voraussichtlich wieder im November. Wo die dann stattfinden wird, das muss das Organisationsteam dann erst einmal festlegen. Und ich denke, auch da werden wir wieder darüber berichten, hier bei Selbstverständlich Politik. Verantwortlich für dieses Podcast war Marc Sauer vom Verein Miteinander Leben in Mölln. Es wurde gefördert von der Partnerschaft für Demokratie der Stadt Ratzeburg und des Amtes Lauenburgische Seen im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.